Liebe Gemeinde, als Predigtext hören wir heute auf einen Abschnitt aus dem vierten Kapitel des zweiten Korintherbriefs des Apostels Paulus. Paulus setzte sich da mit Vorwürfen seiner Mitchristen in Korinth auseinander. Er sei unaufrichtig und unglaubwürdig, lauteten ihre Vorwürfe. Unglaubwürdig. Das ist wohl einer der schwersten Vorwürfe überhaupt, den man einem Boden des Evangeliums machen kann. Wie soll da ein Verkündiger wie Paulus seine Botschaft noch ausrichten? Das ist doch dann, wie wenn eine unsichtbare Mauer zwischen ihm und seinen Zuhörern stünde. Dieser Bode stand dann seiner eigenen Botschaft im Wege. Der Botschafter und seine Botschaft habe ich diese Predigt überschrieben. Für uns ist Paulus ja eine anerkannte Größe, eben der bedeutendste Kopf der jungen Christenheit damals. Die Christen von Korinth sahen ihn zumindest eine Zeit lang ganz, ganz anders. Ich möchte nun nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber eine der Fragen in Korinth lautete, war dieser Paulus überhaupt ein richtiger Apostel? War nicht beispielsweise seine angeschlagene Gesundheit Beweis genug, dass Paulus eben kein Apostel war? Die Christen von Korinth waren sich sogar ziemlich sicher. Zu einem richtigen Apostel würde sich Gott doch auch in eindeutiger Weise bekennen. Einen richtigen Apostel würde Gott bestimmt auch wieder ganz gesund werden lassen. Aber davon war bei Paulus eben nichts zu sehen. Außerdem hatten die Christen von Korinth beobachtet, wenn Paulus bei ihnen zu Besuch war, zeigte er in ihren Augen ein eher schwächliches Auftreten. Das machte ihn in ihren Augen so unglaubwürdig. Denn ein echter Bote Jesu Christi musste doch viel überzeugender sein in seinem Reden und auch in seinem Auftreten. Ja, mit seiner ganzen Erscheinung musste er verkörpern, dass er für den Auferstandenen unterwegs war. Schließlich war er ein Bote dessen, dem alle Macht gegeben war im Himmel und auf Erden. Wo aber war bei diesem Paulus etwas zu erkennen von der Siegeskraft des auferstandenen Jesus Christus? Da waren doch die anderen Apostel von ganz anderem Format. Die waren während der Abwesenheit von Paulus nach Korinth gekommen. Die wussten zu überzeugen. Die konnten hinstehen. Denen fehlte es auch nicht an Kraft und Ausstrahlung. Bei denen spürte man es unmittelbar, dass sie bevollmächtigt waren durch Jesus Christus selbst. Für die musste man sich auch nicht genieren. Wer aber war Paulus ihnen gegenüber? Es stimmt schon, Glaubwürdigkeit ist für einen Verkündiger zweifellos ein kostbares Gut. Unser Predigtext ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Kampf, den Paulus führte, um seine Anerkennung als ein bevollmächtigter Apostel Jesu Christi. Leidenschaftlich warb er da um das Vertrauen der dortigen Christen. Ja, er war schwach, aber glaubwürdig. Tobias Mayer hat ja am Silvesterabend einiges zur damaligen Situation in Korinth gesagt und wie viel Not diese Gemeinde Paulus auch bereitete. Hören wir nun unseren heutigen Predigttext aus dem vierten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Einen ersten Gedankengang habe ich überschrieben. Die falsche Sehnsucht nach dem perfekten Verkündiger. Beim ersten Nachdenken wundern wir uns vielleicht über die Christen von Korinth und deren eigentümliche Ansichten. Beim zweiten Nachdenken merken wir, so fremd sind die uns gar nicht. Auch in unserer Zeit gibt es eine Sehnsucht nach den Stars unter den Verkündigern, nach solchen Boten des Evangeliums, die allein schon durch ihre Person überzeugen und bei ihren Zuhörern Zweifel und Anfechtungen vertreiben. Teilen wir nicht diese Sehnsucht sogar ein bisschen persönlich? Denken wir daran, wie zurückhaltend wir meistens reagieren, wenn wir Boten Jesu sein sollen. Das können wir doch nicht, wenn wir ein. Das liegt uns nicht. Wir finden in Glaubensfragen so schwer die richtigen Worte. Und so wie wir uns vollmächtige Boten des Evangeliums vorstellen, so sind wir erst recht nicht. Wir blamieren doch bloß unseren Herrn, wenn wir nur den Mund aufmachen. Und außerdem gibt's im Verborgenen auch noch dies und jenes, was gegen uns spricht. So toll ist es mit unserem Christsein leider nicht bestellt. Das sind ganz bestimmt keine nebensächlichen Einwände. Aber letztlich entscheidend sind sie auch nicht. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, schreibt Paulus hier. Das gilt auch für uns. Es kommt auch nicht darauf an, dass wir glänzend dastehen, wenn wir als Zeugen Jesu den Mund aufmachen. Wir haben ja schließlich den zu bezeugen, der Sünder selig macht. Und zwar nicht nur einstige Sünder. Unser Abschnitt heute zeigt es ganz deutlich, dass Gott Menschen als seine Werkzeuge gebrauchen kann, die das von sich aus niemals gedacht hätten. Ja, wir dürfen bei Gottes Sache mitarbeiten, auch wenn wir alles andere als perfekte Christen oder Glaubenshelden sind. Den zweiten Gedanken habe ich überschrieben. Was zeichnet einen Boden des Evangeliums aus? Paulus schreibt hier von dem hellen Schein, den Gott in unsere Herzen gegeben hat. Mir fiel dazu eine Strafgefangene ein, die im Fernsehen einmal ein klein wenig von sich berichtete. Sinngemäß sagte sie da, wenn ich in mein Inneres blicke, dann sieht es dort finster aus. Alles voller Aggressionen. Wie anders kann Paulus hier von sich und den Christen in Korinth schreiben, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wie geht's uns, wenn wir einen solchen Blick in unser Inneres wagen? Ist es nicht auch in unserem Herzen hell geworden durch Jesus Christus, seitdem wir es glauben können, dass wir von Gott geliebt werden? Und dass wir angenommen sind, auch wenn so viel gegen uns spricht. Damit kennen wir den entscheidenden Halt für unser Leben. Dadurch wissen wir um einen Trost, den wir uns nicht selbst geben können. Auch wir haben etwas von dem Frieden verschmeckt, der höher ist als alle unsere Vernunft. Gott selbst hat diesen hellen Schein in uns angezündet. Wir können ihn uns nicht selbst verschaffen. Und das ist auch gut so. Denn dadurch ist er letztlich auch nicht abhängig von unseren gefühlsmäßigen Schwankungen. Wir mögen ja immer wieder unter Anfechtungen und Zweifeln leiden oder auch unter unseren eigenen Fehlern und Schwächen. Und dann ist er auch in unserem Inneren vermutlich nicht mehr strahlend hell. Aber auch solche Schwankungen unsererseits können den hellen Schein nicht überwinden. Denn der hat ja in Gott seinen Ursprung und nicht in uns. Vielleicht sind uns in solchen Momenten jene Worte besonders nahe, die Dietrich Bonhoeffer einst als ein Morgengebet für seine Mithäftlinge formulierte. Ein kleiner Abschnitt daraus lautet: In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Mit diesen Worten legt uns Bonhoeffer einen Blickwechsel ans Herz. Weg von uns und von unserem Inneren hin zu dem, der einst sein schöpferisches Wort sprach: Es werde Licht. Es ist also wohl gar nicht so entscheidend, wie hell es uns entgegenleuchtet, wenn wir auf unser Inneres achten. Denn noch viel, viel wichtiger ist, dass wir um den wissen, dessen Liebe auch uns gilt, allen Finsternissen zum Trotz. Über uns kleine Christen sagt Jesus Christus jenes eigentlich unfassbare Wort: Ihr seid das Licht der Welt. Es ist unser Herr, der auch uns zu seinen Botschaftern beruft. Einen dritten Gedankengang habe ich überschrieben: Die Botschaft des Evangeliums zielt auf Gottes Erkenntnis. Für Paulus war es völlig klar: Was Gott uns schenkt, das soll auch anderen zugute kommen. So schreibt er hier, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das war die Lebensaufgabe eines Paulus, aber nicht nur eines Paulus. Einst hingen in vielen Klassenzimmern Kruzifixe. Das waren noch Zeiten. Die Älteren unter uns werden sich an den Streit darum erinnern, denn damals setzte ein Lehrer alles daran, dass aus seinen Klassenzimmern alle Darstellungen des gekreuzigten Jesus Christus entfernt wurden. Für diese Forderung ging er sogar vor Gericht und er bekam Recht. Das Gericht anerkannte, dass ihm der Anblick des Gekreuzigten nicht zugemutet werden dürfe. Für diesen Lehrer spiegelte sich im Angesicht Jesu also nur das bittere Unheil, das leider auch mit der Geschichte der Christenheit verbunden ist. Eine nahezu endlose Geschichte des Missbrauchs des Namens Jesu Christi für Gewalt, Raub und Mord bis hin zum Versagen der Kirchen während der Judenvernichtung im Dritten Reich. An dieser Geschichte ist ja leider nichts zu beschönigen. Aber wir hätten es dennoch diesem Lehrer von Herzen gewünscht, dass er in der Darstellung des gekreuzigten Jesus Christus mehr als nur solches bitteres Unheil hätte erkennen können, dass auch ihm vielleicht im Angesicht Jesu Christi etwas aufleuchtet von der Herrlichkeit, der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Als von Gott reich Beschenkte sollen auch wir anderen dazu helfen, dass sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erkennen. Aber angesichts einer solchen Aufgabe müssen wir vermutlich erstmal kräftig schlucken. Denn geht das nicht weit über unsere Möglichkeiten hinaus? Wie könnten wir etwas derart Großes auch anpacken? Das schaffen wir doch nie und nimmer. Stimmt schon. Gottes Erkenntnis können wir wahrhaftig nicht wirken. Das vermag niemand. Wir können allerdings darum beten, dass wir dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, nicht stumm dastehen. Dass wir dann, wenn es darauf ankommt, nicht das klare, hilfreiche Wort schuldig bleiben. Es gibt ja so viele kleine und große Gelegenheiten, um mit Wort und Tat Zeuge zu sein für unseren Herrn. Wir haben in dem, was wir kennen und wissen, was unser Leben reich und frei macht, tatsächlich einen Schatz. So sagt Paulus unmittelbar nach unserem Abschnitt. Wir können und wir wollen diesen Schatz nicht allein für uns behalten. Ein letzter abschließender Gedanke. Wie aber muss nun ein Zeuge Jesu beschaffen sein, der andere teilhaben lassen will an diesem Schatz? Die korinthischen Christen waren der Auffassung, Bote und Botschaft müssen sich entsprechen. Wenn es also um eine so unvergleichlich großartige Botschaft geht, dann muss sie auch von einem großartigen Boten weitergegeben werden. Ist doch naheliegend, oder? Vielleicht kennen auch wir tief in uns diese verständliche Sehnsucht, selbst solche großartigen Boten Jesu zu sein. Wie gerne würden wir andere völlig in unseren Bann ziehen, ihnen gegenüber eine ansteckende Begeisterung ausstrahlen, sie also einfach mitreißen, sodass auch sie begeistert glauben können. Im Neuen Testament ist das erstaunlicherweise meistens anders. Da muss in aller Regel der Bote hinter seine Botschaft zurücktreten. Und dafür gibt es auch einen ganz wichtigen theologischen Grund. Denn nur so bleibt erkennbar, woher die Kraft kommt, die da verändernd am Werk ist. Nur so bleibt es eindeutig, dass sie wirklich von Gott stammt und nicht von einem herausragenden Menschen. Denn solch einen hellen Schein kann nur Gott in die Herzen legen. Alles Menschenwerk wird längerfristig keinen Bestand haben. Gott also braucht keine Superchristen, um wirken zu können. In Idea Spectrum finden sich regelmäßig auf der letzten Seite Porträts von jeweils einem Christen mit einem nicht ganz alltäglichen Lebensweg. Oft wird auch darüber berichtet, wie der Betreffende einst zum Glauben fand. Und meine Beobachtung, ich lese diese letzte Seite ziemlich regelmäßig, in aller Regel waren daran keine Superchristen beteiligt, sondern oft waren es Bekannte und Freunde, die immer wieder freundlich eingeladen haben, die ein schlichtes, gerades Christsein vorgelebt haben. Und irgendwann war dann jemand so weit, dass er ihre Einladung annehmen konnte. Und manchmal hat es dann sogar gefunkt, und Gott benutzte eine ganz normale Gemeinde und ganz normale Christen, um einem anderen Menschen zum Glauben zu helfen. Nein, der Bote muss nicht perfekt sein. Denken wir nur daran, wie viel Segen schon ausging von betenden Großeltern. Und sie brauchten dafür keine durchgefeilte hochtheologische Argumentation, sondern sie gewannen die Herzen ihrer Enkel durch ihre warmherzige Liebe und durch ihre geduldige Treue in der Fürbitte. Sie fanden dann auch das rechte Wort zur rechten Zeit. Und so macht Gottes Wort uns heute Mut, dass wir unserem Gott auch im Blick auf uns selbst viel zutrauen. Amen.